Es wird immer gesagt, man müsse hohe Boni haben, damit man die leistungsfähigen Leute kriegt. Ja, also wenn ich mir die CS angucke, dann kann ich doch da eigentlich nur drüber lachen. Das waren ja wohl nicht die leistungsfähigsten, ganz bestimmt nicht.
CS wird nicht die letzte Bank sein, die schieflacko ist. Es wird wieder Banken geben, hoffe das nächste Mal nicht aus der Schweiz. Aber ich sage es ganz salopp, unabhängig davon, welche Regulierung man jetzt wo trifft, wird es wieder zu so Problemen kommen aus irgendeinem anderen Grund, den man jetzt vielleicht nicht auf dem Radar hat.
Wie gross ist denn die Gefahr, dass der Staat jetzt vielleicht schon in ein paar Jahren bei der UBS für die Finanzführer spielen muss?
Das ist total möglich. Also ich würde jetzt nicht sagen wahrscheinlich, aber es ist sehr gut möglich. Also erstens haben wir eine laufende, so eine latente Bankenkrise. Es ist nicht voll ausgebrochen, man sieht überall, es lottert ein bisschen.
Stellen Sie sich vor, einen Bonus, man sagt ja, bei CS zwischen 400.000 und 700.000. Insofern halte ich die Verwaltungsräte für das, was sie insbesondere bei der CS geleistet haben, schlichtweg für überbezahlt und vielleicht auch teilweise korrumpiert.
Guten Abend, willkommen zur Tagesschau. Die meldet sich zum letzten Mal an einem Tag, nachdem auf dem Schweizer Finanzplatz nichts mehr so ist, wie es einmal war.
Der 19. März 2023 erschüttert den Schweizer Bankenplatz wie kaum ein anderer Tag in seiner Geschichte.
Heute Abend war der Paradeplatz wohl ohne Übertreibung das Epizentrum der globalen Finanzwelt.
Wie eine Schockwelle gehen die Nachrichten durchs Land und schütteln nicht nur die Schweiz durch, sondern auch die internationalen Finanzmärkte.
Die UBS übernimmt ihre Paradeplatz-Nachbarin für 3 Milliarden Franken.
Die erste Schockstarre hat sich mittlerweile wieder gelöst und es gibt Platz für gründliche Analyse. Wie sieht die Zukunft vom Schweizer Bankenplatz aus? Dieser Frage gehen wir heute mit dem Christian Kolben an, Wirtschaftsredaktor vom Blick. Herzlich willkommen im Durchblick.
Daniel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, mit dir das historisch einmalige Ereignis, den Untergang von einer Schweizer Grossbank, zu beleuchten und den Zuhörern und Zuhörerinnen näher zu bringen. Das Jahrhundertereignis, wie wir das alle erlebt haben.
Das sind schon ziemlich grosse Begriffe, so Jahrhundertereignis, Bankenbeben. Wie hast du dort den 19. März 2023 erlebt?
Ich hatte grundsätzlich frei und als ich dann so die ersten Meldungen gehört habe, dass es könnte zu einer Übernahme durch die UBS kommen, dass sich der Bundesrat trifft in Bern mit der Spitze von der UBS und von der CS, da bin ich dann mit dem Tram ins Büro gefahren. Mhm. Ich wohne in Altstetten in Zürich, fahre über den Paradeplatz und dort habe ich schon gespürt, das ist vielleicht könnte ein historischer Tag werden. Ich habe dann eigentlich noch geschwind aus dem Tram raus ein Foto gemacht von der CS und habe mir das eigentlich nicht richtig vorstellen können, dass das jetzt eigentlich sein könnte mit der Credit Suisse. Aber trotzdem Foto gemacht. Das haben dann nachher im Nachgang, haben das viele Leute, haben wir immer wieder gesehen, auf dem Paradeplatz gestanden sind und noch ein letztes Foto von der Credit Suisse gemacht haben, vom Hauptsitz dort am Zürcher Paradeplatz.
Sehr schöne Geschichte. Du hast ja im Zug von deiner Recherche mit verschiedenen Experten und Exponentinnen vom Bankenplatz Schweiz geredet und enorm spannende Gespräche aufgezeichnet. Werden darum in der heutigen Folge vom Durchblick auch längere Passagen hören. Gibt es da eine Gemeinsamkeit, die dir in all diesen Gesprächen aufgefallen ist?
Ja, letztendlich dann schon die Überraschung, dass es dann tatsächlich doch noch so weit gekommen ist, dass die CS hat müssen gerettet werden, von der UBS übernommen werden. Man hat es ja gespürt, eigentlich schon seit dem letzten Herbst, dass da das Geschäftsmodell von der Credit Suisse, dass das nicht verhebt, dass man viel zu lang zu grosse Verluste macht und keinen Gewinn einfährt. Also Experten haben das eigentlich geahnt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, alle haben gehofft, dass es doch nicht so weit kommt. Und dann spürt man auch ein bisschen die Traurigkeit über den Verlust von so einer traditionsreichen Firma, dass die dann einfach plötzlich verschwindet. Das kann man sich eigentlich bis zum heutigen Tag nicht wirklich vorstellen, aber klar ist, CS, die ist jetzt Geschichte und CS, die wird untergehen und in die UBS integriert werden.
Du hast schon gesagt, das ist also ein historisches Ereignis, darum macht es auch Sinn, das Ende von der Credit Suisse mit dem Historiker anzuschauen.
Ja genau, das ist richtig und das machen wir zusammen mit dem Tobias Straumann. Er ist Professor an der Uni Zürich für Wirtschaftsgeschichte und er sieht ein paar Momente, wo die Weichen falsch gestellt worden sind in der Geschichte von der Credit Suisse, vor allem im letzten Jahrzehnt, dort wo die Talfahrt von dieser traditionsreichen Bank angefangen hat.
Man hat die Finanzkrise einigermaßen gut überlebt und hat dann dadurch das Gefühl gehabt, man müsse eigentlich nicht grundlegend etwas ändern. Man hat zwar immer wieder neue Pläne gehabt, man hat auch schon die Bank ein bisschen umbauen, aber wenn natürlich in der Bank das Bewusstsein nicht stark verankert ist, dass man wirklich Weichenstellungen vornehmen muss, dann ist es auch sehr schwierig umzusetzen. Pläne sind ja immer wieder angekündigt worden, aber ich glaube, die sind immer auf halbem Weg stecken geblieben. Und da ist das Geschäftsmodell einfach nicht mehr nachhaltig gewesen. Und ab einem bestimmten Punkt haben dann die Kunden gefunden, jetzt haben wir lange genug gewartet, jetzt müssen wir handeln, jetzt wird es gefährlich. Wenn der Punkt damals kommt, das ist sehr schwierig zu sagen. Aber es gibt natürlich bei jedem Bankrun gibt's eine Vorgeschichte, dass eine Bank einfach nicht mehr vollständig überzeugt und das Vertrauen immer ein bisschen brüchiger wird. Und dann gibt es zwei, drei externe Ereignisse. Und dann vielleicht beim dritten Mal findet man so, jetzt lang, jetzt gehen wir weg. Oder jetzt gehen wir das Risiko nicht mehr, jetzt haben wir lang genug zugeschaut.
Was geht denn in den Kopf von Axel Lehmann, von Ulrich Körner vor, wenn sie Ende Oktober dann quasi von den Medien gehen, den grossen Transformationsplan vorstellen, aber sagen, sorry, die nächsten paar, zwei, drei Jahre raus werden wir kein Geld verdienen. Sie haben es angetönt, das Geschäftsmodell von der CS hat schon lange nicht mehr funktioniert und Sie haben eigentlich nichts anderes gesagt, dass das Geschäftsmodell weiterhin nicht funktionieren wird.
Ich glaube, das ist etwas, was man ganz genau anschauen muss. Das ist wirklich nicht gut gegangen. Der Befreiungsschlag hat nicht überzeugt und wir haben, glaube ich, alle in der Öffentlichkeit, wenn wir auch nicht Kunden gewesen sind von der CS, nicht ganz verstanden, worauf es rausläuft. Es war eine sehr komplizierte Abwicklung oder Neuorientierung von dieser Investmentbank gewesen. Das ist tatsächlich nicht gut gelungen und hat natürlich auch dazu geführt, dass es so rausgekommen ist, wie es dann im März 2023 eben rausgekommen ist.
Jetzt haben wir schon verschiedene Begriffe gehört. Komplizierte Investmentbank, Vertrauensverlust, Bankenrun. Christian, kannst du für einen Laien kurz schildern, wie die Krise bei der CS zustande gekommen ist und was schlussendlich dann zum Untergang geführt hat?
Ja, kurz zusammengefasst kann man eigentlich sagen, es ist ein mangelndes Problembewusstsein, eine zu grosse Risikokultur und das zusammen auch mit dem fehlenden Gewinn, mit dem vielen Milliardenverlust, hat eigentlich zu einer Erosion des Vertrauens in die Bank geführt. Mhm.
Du hast da noch ein Beispiel mitgebracht, das Konkretes.
Ja, genau. Ich finde etwas, wo das der Vertrauensverlust oder das Problembewusstsein sehr gut symbolisiert, ist im Jahr 2014. Das CS hat eine hohe Busse über 2,5 Milliarden Franken zahlen für eine Einigung im US-Steuerstreit. Damals hat es ein legendäres Radio-Interview gegeben, am frühen Morgen mit dem Urs Ronner, wo er gesagt hat, er persönlich hätte eine weiße Weste. Er und der Brady Dugan hätten eine weiße Weste. Und das sind der Urs Ronner ist der damalige Verwaltungsratspräsident und der Brady Dugan der Konzernchef, der CEO von der Credit Suisse. Er hat gesagt, eigentlich sie zwei können nichts dafür, da sei die Bank die Schuld. Und zwei Stunden später bin ich dann für die Tagesschau auch zum Herrn Ronner gegangen, habe ein Interview mit ihm machen und er hat aber gesagt, im Vorfeld, wenn ich das Wort «weisse Weste» noch schon ins Maul nehme, dann steht er auf und geht.
Okay.
Und überlegt, ja, was mache ich denn jetzt genau? Und dann habe ich mir halt so ein bisschen das Treten gefragt, sind Sie denn noch der richtige Mann an der Spitze als Präsident von der Credit Suisse?
Was hat er geantwortet auf das?
Ja, natürlich gesagt, ja, natürlich, klar bin ich der Richtige. Er sei nicht irgendein Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. Mhm. Und genau das zeigt, dass eigentlich bis zur obersten Uhr in der Bank das Problembewusstsein überhaupt nicht vorhanden war, dass eben als Management Top-Etage ein Teil des Problems war.
Jetzt oberst oben in der Top-Etage ist ja der Sergio Ermotti. Er ist ein neuer CEO von der UBS zusammen mit der CS. Was muss er jetzt besser machen im Vergleich zu eben früheren Vorgängen, die wir jetzt gerade gehört haben?
Ja, er muss sicher herstehen und Verantwortung übernehmen, wenn dann etwas schief gehen sollte. Und was er jetzt besser macht, dass die quasi letzte CS-Spitze als der Ulrich Körner und vor allem der Axel Lehmann, der Verwaltungsratspräsident bis vor kurzem von der Credit Suisse, er muss kommunizieren. Und das macht er eigentlich momentan nicht so schlecht. Er nutzt eigentlich jede Gelegenheit in der Öffentlichkeit. Er sagt nicht viel, aber er ist da, er ist präsent und versucht, das Land halt so langsam darauf vorzubereiten, dass es halt zu einem Massenabbau kommen wird, dass viele Stellen werden verloren gehen. Und dass sehr wahrscheinlich halt auch der Name, der traditionsreiche Name Credit Suisse, dass der verschwinden wird.
Du hast die Frage konkret auch anderen Personen aus dem Bankenwesen gefragt. Was haben die so geantwortet? Was die jetzt besser machen?
Ja, das habe ich unter anderem Marianne Wilde gefragt. Sie ist Chefin von der Hypothekarbank Lenzburg. Im Volksmund nennen wir die eigentlich Hüppi Lenzburg oder nur ganz kurz Hüppi. Und das ist eine sehr bodenständige Bank. Sie ist eine bodenbeständige Bankchefin. Und was vielleicht noch auffällt, als ich sie besuchen gegangen bin in Lenzburg, man läuft an einem sehr nüchternen Betonbau her aus den 70er Jahren. Also kein Vergleich mit dem Bankenpalast von der Credit Suisse, der auf dem Zürcher Paradeplatz steht. Was wäre so quasi ein Tipp an Sergio Ermotti, was er jetzt machen muss oder was darf er nicht falsch machen bei dieser Integration von der CS in die UBS?
Ich glaube, er muss es fertig bringen, eine Kultur zu schaffen, wo er die besten Leute um sich hat, ohne dass er Leute vor den Kopf stößt, die er heute schon hat. Das ist ganz schwierig. Du hast jetzt zwei Firmen mit unterschiedlichen Kulturen und die machen jetzt einen Wettbewerb miteinander. Mhm. Du hast jetzt die Auswahl unter zwei, die ganz viele Leute haben und es hat sicher ganz, ganz gute Vibe bei beiden. Aber keiner will ja verlieren. Jetzt sucht er für jeden den Besten und macht aus denen dann als Team. Das finde ich masslos schwierig.
Was wäre der grösste Fehler, den man machen könnte in diesem Motti?
Drei Schüsse. Und darum finde ich eigentlich das Tempo rausnehmen gar nicht so das Dümmste gewesen. Und sauber in den Teilschritten informieren und keine Panik mehr generieren. Also eigentlich ruhig behalten. Weil alles, was negativ ist, ist unruhig. Weil unruhig ist wieder spekulativ. Dann weißt du wieder nicht, was passiert.
Stimmt.
Nicht stimmt. Pressieren.
Genau, und kein Skandal mehr, ja, das stimmt.
Genau, einfach stille Wasser. Genau. Geht aufs Meer raus. So einfach nur auf dem Reiben, auf der Aare bleiben.
Genau, wieder langweilig werden. So.
Genau, einfach nicht mehr auffallen.
Sie nennt immer wieder das Stichwort Kultur, oder? Was ist denn abhanden gekommen bei der CS? Was macht denn die Kultur von so einer Bank aus?
Ich glaube, es sind wie zwei Sachen. Es ist ein gewisses Risikobewusstsein und dann, das hat Marion Wilde jetzt auch ein paar Mal angesprochen, quasi der Dienst an den Kunden. Also eigentlich muss ja der Kunde im Zentrum von jeder Bank stehen, von jedem Geschäft natürlich, aber in einer Bank ganz speziell, weil der Kunde muss ja Vertrauen haben in seine Bank. Und das ist jetzt genau das, was bei der Credit Suisse je länger, je mehr abhanden gekommen ist, das Vertrauen, das die Kunden oder die Aktionäre in die Bank gehabt haben. Und die haben das dann, das haben wir dann gesehen, es hat eben den Bankrun gegeben, die haben quasi ihre Konten erklärt, sind zu anderen Banken gegangen und an der Börse haben wir es auch ganz gut gesehen. Die Aktionäre haben eigentlich als Erste das Vertrauen verloren, weil der Aktienkurs von der Credit Suisse, der ist jetzt über die letzten Jahrzehnte eigentlich nur runtergegangen und hat dann schlussendlich ist er bei etwa 80 Rappen gelandet, dass der Preis für den dann die UBS CS übernommen hat.
Und jetzt viele von diesen CS-Banken vielleicht bald ohne Job dastehen?
Ja, das ist zu befürchten. Gerade vor kurzem hat die Nachrichtenagentur durch Bloomberg hat nochmal quasi gezeigt oder vorgerechnet, dass bis zu 35'000 Stellen von dieser integrierten Bank könnten verloren gehen. Die Hälfte von diesen Stellen würden die CS-Mitarbeiter, die aktuellen, treffen. Das ist eine sehr, sehr grosse Zahl. Mhm. Und was man da jetzt schon sieht, dass halt viele Banker bei der CS von sich aus gehen. Herr Motti hat das letzte Mal erwähnt, dass schon 10% von der CS-Belegschaft weg ist. Mhm. Was natürlich auch ein Problem ist, weil irgendjemand muss ja die Bank, solange sie es noch gibt, weiterführen. Aber es hilft natürlich dann auch der UBS so, sehr wahrscheinlich ihre Hoffnung im Hinterkopf, dass man dann nicht ganz so viele Leute auf die Straße stellen muss. Aber ja, wer kann, der geht von der CS weg und ja, vielleicht auch zu der Hypothekarbank Lenzburg.
Jedes Mal erzähle ich das Gleiche. Weißt du, wenn du bei uns arbeitest, musst du selber deine PowerPoint-Folie zeichnen. Du musst mit dem Excel selber klar, du hast nicht hunderte von Assistenten oder Assistentinnen, die das machen. Und das erzähle ich so manchmal, bis dann irgendwie das Gegenüber dem mal sagt, du, jetzt hast du schon so manchmal gesagt, ich weiss, dass ich selber muss. Aber lustigerweise, es ist nicht die Frage, kommst du von einer Grossbank, sondern die Frage, von was bist du für ein Mensch. Mhm. Wir haben relativ viele Leute, die von Grossbanken kommen, wo das problemlos geht. Aber es ist eine andere Kultur. Du musst wählen, in die Kultur von uns übergehen, wo halt manchmal du selber zuständig bist, um ein Problem zu lösen. Du findest nicht dauernd jemand anderes, der es lösen muss. Du musst halt einfach selber. Bei uns ist nicht so viele Institutionen, die dich beklagen kannst. Irgendwann bist du dann einfach zuoberst. Also es ist eigentlich so ein bisschen das Machen. Und das ist aber auch die Chance. Viele kommen zu uns und sagen, bei uns kannst du etwas machen.
Ja, und der Vorteil ist halt schneller, auch. Ist effizienter. Eben,
genau, du musst auch. Und darum, es ist eigentlich weniger eine Frage von gross und klein, sondern von Menschen, die gerne anpacken wollen und sich nicht zu gut sind, einmal etwas zu machen, was sie vielleicht vorher delegieren können. Es ist eigentlich immer eine Frage von Menschen.
Eben die Kultur oder auch die fehlende Kultur hat bei der CS dann zu diesem Debakel geführt. Jetzt kann man sagen, gut, das ist halt einfach eine Firma, die es so nicht mehr gibt. Das ist ja an sich noch kein Spezialfall, noch kein Einzelfall, nicht die erste Firma, die sich irgendwie nach auflöst. Was macht denn so eine Grossbank dermaßen wichtig, dass sogar der Staat, also eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger der Schweiz, müssen Garantien geben?
Die grossen Banken, da gehört nicht nur UBS und CS dazu, sondern auch noch die sogenannten anderen systemrelevanten Banken wie eine ZKB, eine PostFinance oder eine Raiffeisen. Die sind halt dafür da, um quasi das Finanzsystem aufrechtzuerhalten. Und da geht es jetzt nicht um die grossen Geschäfte, sondern halt so um Alltagsdinge wie Zahlungsverkehr. Oder CS hat zum Beispiel viele Firmenkunden gehabt, die werden sicher die Löhne über ihre CS-Konten gezahlt haben. Und halt einfach damit, dass garantiert ist, dass am Ende des Monats der Lohn nur schon von den Firmen überwiesen wird an ihre Angestellten und dass die dann ihre Zahlungen machen können. Deswegen sind die Grossbanken und die anderen Banken, die insgesamt 5, jetzt bald nur noch 4, gelten als systemrelevant. Und die Idee ist eigentlich, dass man die, so ein bisschen, wenn es zu einer Krise kommt, dass man die systemrelevanten Teile, wie eben zum Beispiel der Zahlungsverkehr, dass man die kann schützen kann, dass die können weiterlaufen und dass rundum so quasi die Banken abgewickelt werden. Aber genau diese Idee, die ist ja komplett schiefgegangen im Fall von der Credit Suisse.
Das ist das, was man unter «too big to fail» versteht, oder?
Ja, genau. Das heisst eben, die Bank ist zu gross, um unterzugehen. Und man hat sich eigentlich überlegt, wunderbar, wir schützen das Schweizer Geschäft und schliessen dann quasi die Teile von der Credit Suisse im Ausland. Und hat dabei nicht überlegt, und das ist, die Schweiz hat den Überlegungsfehler gemacht, wir alle haben den Überlegungsfehler gemacht, wir haben nicht sicher gefühlt, dass es dann schon klappt in der Krise. Wir haben gehofft, der Krisenfall wird nicht eintreten. Aber man hat dann gemerkt, eine Bankabwicklung über Landesgrenzen raus in verschiedene Regulierungssysteme rein, das ist enorm kompliziert und hat dann so Ausland offenbar einen Druck gemacht, dass man jetzt quasi den Fall bitte nicht im März 2023 anhand von der Credit Suisse soll durchspielen. Aber Fakt ist, jetzt gibt es dann nur noch eine Schweizer Grossbank, die UBS. Und ich wollte vom Andreas Dietrich, Bankenprofessor von der Hochschule Luzern, wissen, was heisst denn jetzt genau für den Finanzplatz, wenn wir nur noch eine einzige Grossbank haben in der Schweiz?
Also die UBS kann eigentlich sehr viel anbieten, mhm. aber was halt fehlt, ist ein zweiter Player im Markt, der auch die Kraft hat und die Fähigkeiten hat. Und eben, es kommt immer darauf an, jetzt die CS sich entwickeln wird, das weiss man heute noch nicht. Mhm. Wenn sie wirklich vollständig integriert wird, die Firmen, die grösseren, die haben nie nur eine Bankbeziehung, die haben mehrere Bankbeziehungen. Und gerade eine Schweizer Firma hat vorher zum Teil gerne auch Schweizer Ansprechpartner gehabt und eben zwei verschiedene mindestens. Und das ändert halt teilweise jetzt.
Es gibt sich Bestrebungen aus der Politik, eben Heimatschutz zu betreiben, ist das angebracht?
Es kommt immer darauf an, welchem Geschäft dass man sich befindet. Ja. Oder eben, wie gesagt, im inländischen Kreditgeschäft. Und ich meine, das müsste eigentlich die Schweizer Politiker vor allem auch interessieren. Also das inländische Kreditgeschäft, das wird dominiert eigentlich von den Kantonalbanken und dann auch vielleicht der UBS noch und auch Raiffeisen Regionalbanken haben einen Marktanteil dort. Und insofern, das Bild ändert sich nicht. Also es kann sein, dass die Kantonalbanken und Raiffeisenbanken ein bisschen Marktanteil gewinnen bei den vielleicht Firmen unter 50 oder 250 Mitarbeiter. Aber das ist dann durch die Fusion, wird das Geschäft ja nicht irgendwie, ich bin nicht mehr angeboten, sondern es ist einfach so, in gewissen Bereichen fehlt einfach ein Konkurrent.
Ja. Jetzt mit dem Untergang von der CS ist da ein bisschen der Finanzplatz der Schweiz, auf dem man ein bisschen stolz war, eine grosse Strahlkraft gegen aussen, ist dann quasi sozusagen wieder auf Normal-Null geschrumpft. Der Finanzplatz, der halt zu der Grösse der Schweiz passt.
Also die UBS ist immer sehr gross, im Wealth-Management-Bereich auch. Also es ist der globale Marktleader eigentlich. Also von dem haben wir immer noch mit UBS einen Player in der Welt, wo im Prinzip Schweizer Banking sehr gut verankert auch. Aber natürlich, oder, wenn wir also die anderen Banken anschauen, das Nummer 2, das Nummer 3 und so, die haben weltweit eigentlich eine sehr geringe Bedeutung. Also insofern ist es schon so, dass man kann sagen, dass der Finanzplatz in der Schweiz schon seit einigen Jahren stetig an Bedeutung verliert und jetzt mit dem CS-Untergang ist es sicher noch einmal beschleunigt worden.
Ja. Kann man so quasi vielleicht sogar vom Abstieg vom Finanzplatz reden?
Ja, also den Rankings, die es da gibt, die Finanzplätze eigentlich analysiert, kann man das seit mehreren Jahren feststellen, dass die Schweizer Finanzplätze an Bedeutung verlieren. Also im Wealth Management ist immer noch die Bedeutung eigentlich höher, aber es ist schon insgesamt, oder? So die grossen Linien zeigen schon in die Richtung, dass der Finanzplatz eher eine Bedeutung verliert.
Und woran liegt das?
Das ist eine gute Frage. Es sind vermutlich mehrere Faktoren. Mhm. Einerseits sind das auch hausgemachte Probleme gewesen. Also wenn irgendwie die grossen Banken in der Schweiz Probleme hat, dann hat das natürlich eine Wirkung auf den gesamten Markt. Dann gibt es aber auch so, dass zum Beispiel im Wealth Management anschaut, das Wachstum halt nicht in Europa stattfindet, sondern in Asien und Amerika stärkeres Wachstum zu beobachten ist. Und dort ist mehr Geld dann. Entsprechend wachsen die Banken, die vor Ort halt stark sind, stärker als wenn man vor allem europäisch orientiert ist, wo das Vermögenswachstum weniger stark ausgeprägt ist. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben. Das ist
die Aufhebung vom Bankgeheimnis.
Ist auch ein Faktor möglicherweise, aber eben, es ist nicht ein Faktor, man kann sagen, sondern ich glaube, es ist eine Kombination.
Also die Credit Suisse ist zu viele Risiken eingegangen. Aber wird das denn je ohne Risiken gehen, so ein Bankgeschäft?
Nein, Bankgeschäft ohne Risiken, das geht nicht. Man muss sich mal vorstellen, wenn jetzt du und ich ein Häuschen kaufen wollen, dann gehen wir zu der Bank, wollen einen Hypothekarkredit. Klar geben wir dann das Haus als Sicherheit, aber es gibt dann gewisse Risiken. Wir können unseren Job verlieren, wir können die Hypothekarzinsen nicht mehr zahlen. Also die Bank muss ein gewisses Risiko eingehen, um uns einen Kredit zu geben. Und das ist jetzt ein kleiner Kredit und das ist kein Problem für die Bank. Natürlich, dann gibt es Firmen, die grössere Kredite brauchen. Also es geht eigentlich nicht, ohne ein gewisses Risiko einzugehen, weil ohne Risiko gibt es ja keine Rendite. Das ist ja der Aktienmarkt so. Das ist eigentlich in jedem Geschäft so. Du musst etwas wagen, damit du nachher wirklich kannst, etwas gewinnen und dann quasi auch für dein Unternehmen einen guten Gewinn einfahren. Das habe ich auch Andreas Dieterich gefragt, wie das ist mit dem Risiko- und Bankgeschäft. Und er sieht das eigentlich ganz ähnlich.
Das sind eben de facto so die, das ist ein technischer Begriff, aber so die inhärenten Risiken, also die latenten Risiken, die einfach das Finanzsystem hat. Und je enger die verschiedenen Banken weltweit miteinander vernetzt sind, desto grösser ist das Risiko von dem ganzen globalen Finanzsystem, das wir haben. Und ich glaube, das ist einfach ein Preis, den man dafür zahlt, wenn man Globalisierung hat und die Verflechtung, dass es halt einfach immer wieder Risiken geben. Und auch CS, wie nicht die letzte Bank war, die schieflack ist. Es wird wieder Banken geben, hoffentlich das nächste Mal oder die nächsten paar Mal nicht aus der Schweiz. Ja. Aber es wird, das wird nicht die letzte Bank sein. Und ich sage es ganz erlaubt, unabhängig davon, welche Regulierung man jetzt wo trifft, wird es wieder zu so Problemen kommen, aus irgendeinem anderen Grund, den man jetzt vielleicht nicht auf dem Radar hat.
Wir haben jetzt über Kultur geredet, wir haben über Risiken geredet, wir haben aber noch nicht gross über die Verantwortlichen von dem CS-Debakel geredet. Da kommt man schnell auf den Verwaltungsrat oder den Manager mit ihren Millionenboni zu sprechen. Wird das der Sache gerecht oder ist das so ein bisschen vereinfachter Volkszorn, wenn man jetzt auf die Manager losgeht?
Ja, der Volkszorn, der hat eine gewisse Berechtigung. Aber was die Wissenschaft dazu sagt, das wollte ich von der Margit Osterloh wissen. Sie ist Ökonomin und Professorin an der Uni Zürich und sie kritisiert schon lange die Bonikultur bei den Grossbanken.
In der Schweiz gibt es ja keine Begrenzung der Verwaltungsratspositionen wie in Deutschland. In Deutschland darf man maximal 10 haben. In der Schweiz ist das sozusagen unbegrenzt. Und wenn man im Schnitt rechnet, dass so ein Verwaltungsratsposten beim großen Unternehmen doch 20% der Arbeitszeit beansprucht und die machen das ja alle nebenher, ne? Dann kann man sich ausrechnen, dass da vielleicht nicht genügend Zeit übrig bleibt, um das zu tun, was der Verwaltungsrat tun soll, nämlich das Management überwachen.
Eben, da hat es ja quasi den Chef von Roche drin, der führt einen Weltkonzern.
Ja, ja.
Da hat er also keine Zeit, um dann noch eine Großbank zu überwachen.
Der macht das alles mit links. Ne? Und dann ein weiterer Punkt, den ich sehr kritisch sehe. Ich bin der Meinung, dass die Verwaltungsräte zu viel verdienen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen normalen Job als Universitätsprofessorin und kriegen dann dort einen Bonus. Ich weiß nicht genau, wie hoch er ist. Man sagt bei CS zwischen 400.000 und 700.000 im Jahr. Das ist ein richtiger Brocken. Mhm. Und da gibt es dann schon Self-Serving Biases. Auch in diesem Fall, dass man sowas nicht gerne verliert und sich nicht schrecklich gerne unbeliebt macht.
Der finanzielle Anreiz ist so groß, dass man seinen Posten nicht ohne Grund aufgibt.
Ja, das meine ich. Insofern halte ich die Verwaltungsräte für das, was sie insbesondere bei der CS geleistet haben, schlichtweg für überbezahlt und vielleicht auch teilweise korrumpiert.
Starke Worte.
Ja.
Was meinen Sie mit korrumpiert? Dass man einfach dann quasi wegschaut, weil man halt einfach
so einen lukrativen Job ist. Ja, sicherlich. Ich sage ja, Self-Serving Biases, das sind ja Biases, das sind unbewusste. Also auf Deutsch heißt es selbstdienliche Wahrnehmungsverzerrung. Und der unterliegen wir alle. Wenn uns irgendetwas unangenehm ist, dann nehmen wir das verzerrt wahr. Gibt es wunderbare Experimente dazu. Eines der schönsten Experimente, die ich kenne, ist, dass man Wirtschaftsprüfern, denen hat man Bilanzen und Geschäftsberichte vorgelegt und den einen hat man gesagt, versetzt euch bitte in die Rolle eines internen Wirtschaftsprüfers oder eines internen Revisors und den anderen versetzt euch in die Rolle eines externen Wirtschaftsprüfers und die externen haben 40% mehr Fehler gefunden als die internen. Na, das ist doch ziemlich eindrücklich und das ist, finde ich, ein wunderbares Experiment, das zeigt, auch kluge und ausgebildete Leute, wie diese Wirtschaftsfachleute, solchen selbstdienlichen Wahrnehmungsverzerrungen unterworfen sind. Und etwas Ähnliches würde ich auch da vermuten.
Und jetzt kommen wir noch zum beliebtesten Thema, nämlich die Boni,
ja,
bei den Banken. Die CS hat, glaube ich, in den letzten 10 Jahren 32 Milliarden Franken Boni ausgezahlt, mhm, in der gleichen Periode 3 Milliarden Franken Verlust, mhm, gemacht. Mhm. Das widerspricht ja jedem vernünftigen Menschenverstand, dass, mhm, man so viel Boni zahlt, wenn das Unternehmen gar kein Geld verdient.
Mhm. Ja, da ist der Vergütungsausschuss des Verwaltungsrates, mhm, wohl dafür heranzuziehen. Ich weiß auch nicht, wie die das legitimieren wollen. Ne?
Was müsste man jetzt ändern, dass es quasi nicht mehr zu solchen Verzerrungen und Exzessen kommt?
Nun ja, also Bruno Frey und ich, wir plädieren, und übrigens Katja Rost auch, wir haben viel dazu veröffentlicht, seit mindestens 10, 15 Jahren dafür, die Boni abzuschaffen und durch eine Gesamtgewinnbeteiligung zu ersetzen, ja, die aber dann alle bekommen, natürlich dann schon vielleicht ein bisschen gestaffelt nach Verantwortlichkeit. Aber individuelle Boni halten wir für nicht sehr förderlich. Warum? Weil die individuellen Boni erst einmal andere Leute anziehen. Also das sind Leute, vermutlich verschieden, diese Leute, die von individuellen Boni, die das attraktiv finden, als solche, die lieber für einen festen Lohn arbeiten. Die sind vermutlich risikobewusster, sind vielleicht auch mehr am Geld interessiert. Das ist aber ganz normal. Das Zweite ist, Boni, da müssen ja vorher Zielvereinbarungen gemacht werden, dessen Erreichung es dann den Bonus gibt. Die Zielvereinbarungen, die setzen aber Sachkenntnisse voraus. Da muss man in der Firma Bescheid wissen, wofür man ein ordentliches, ein nützliches Ziel setzen kann. Und da haben natürlich die betreffenden Manager einen riesengroßen Informationsvorsprung. Die wissen, wo man leichter die Ziele erreichen kann als woanders. Ja. Und das schreiben sie dann in die Zielvereinbarung rein und schon ist der Bonus nach oben.
Und werden vor allem für diese Ziele arbeiten, die quasi bonusrelevant sind und andere Themen vernachlässigen.
Selbstverständlich. Die Leute arbeiten für das, was gemessen wird. Es ist aber so, dass gerade bei anspruchsvollen Jobs, und unterstellen wir, Banken gehören zu den anspruchsvollsten, dass da vieles eben nicht in Zielvereinbarung geschrieben werden kann. Vieles ist so die generelle Aufmerksamkeit für schwache Signale, ja, und die werden systematisch mit einem solchen System, auch aufgrund des Self-Serving Bias, also dieser selbstdenklichen Wahrnehmungsverzerrung, die werden dann vernachlässigt, da wird nicht drauf geguckt. Und dann haben wir halt das Ergebnis, dass einer solchen Risikokultur, so würde ich das interpretieren bei der CS, dass dann diejenigen am meisten belohnt werden, die am meisten Risiken und am wenigsten Kontrolle haben und haben wollen. Und dann kommt noch eins dazu. Also es wird immer gesagt, man müsse hohe Boni haben, damit man die leistungsfähigen Leute kriegt. Ja, also wenn ich mir die CS angucke, dann kann ich doch da eigentlich nur drüber lachen. Das waren ja wohl nicht die leistungsfähigsten, ganz bestimmt nicht. Ne? Also mit hohen und überhöhten Gehältern kriegt man mitunter genau die falschen.
Also wenn überhaupt, also wirklich anständige Fixlöhne zu zahlen und eine Erfolgsbeteiligung, aber nicht irgendwie komplizierte Vergütungssysteme.
Jawohl, weil Erfolgsbeteiligung wird nämlich auch dazu führen, dass die Kultur verändert wird. Wenn jeder nur auf seinen eigenen Bonus guckt und passen auf, dass da nicht irgendwelche Dinge passieren, die nicht passieren sollten. Das, so ein Klima, so ein schlechtes Klima scheint ja bei der CS vorgeherrscht zu haben. Es müssen ja viel mehr Leute gewusst haben von den Risiken, die da eingegangen sind. Aber niemand ist aufgestanden und ist auch an den Verwaltungsrat getreten. Der Verwaltungsrat ist ja an sich die Quelle für sowas und der Verwaltungsrat darf eigentlich alles wissen. Aber niemand hat den Schritt gemacht. Warum? Weil sie alle zu sehr vermutlich an ihren eigenen Boni interessiert waren, den sie mit ihrem jeweiligen Vorgesetzten unter anderem zielvereinbart haben.
Besteht die Gefahr, dass in den Verwaltungsräten auch in den Geschäftsleitungen zu viele Ja-Sager und zu wenige Kritiker sitzen?
Ja, das kann schon sein, und zu viele Leute aus derselben Clique. Ich meine, da ist doch kaum einer drin, der mal die Welt irgendwie von unten gesehen hat.
Sie hat eine ganz klare Position, was die Boni angeht. Was muss ihrer Meinung nach jetzt passieren bei der UBS bzw. der neuen CS?
Sie bringt den Kulturwandel, von dem alle reden, ins Spiel. Also, die UBS die ist viel vorsichtiger unterwegs als Credit Suisse. Und die UBS, das hat zum Beispiel der Colin Kelleher, der Präsident der UBS, schon mehrmals gesagt, hat auch ein bisschen die Angst vor dieser toxischen Kultur, die bei der CS herrscht, die Margit Osterloh angesprochen hat. Und jetzt ist eigentlich eine der Hauptaufgaben der UBS bei der Integration der Credit Suisse, dass halt die neuen Mitarbeiter, die von der CS kommen, dass sie die UBS-Kultur, die vorsichtigere Kultur übernehmen.
Nach der Krise von der UBS im 2008, Stichwort eben «too big to fail», wo der Staat schon mal hat müssen einspringen, hat man ja gemeint oder gehofft, dass es so ein Szenario nicht mehr wird geben. Das war aber ziemlich naiv gewesen, damals und jetzt eben auch wieder, wie wir gesehen haben. Was müssen denn jetzt für Lehren gezogen werden, dass es vielleicht in Zukunft dann nicht mehr so einen Fall gibt?
Ja, man muss sicher die Too-Big-to-Fail-Regulierung, also wie geht man mit systemrelevanten Banken um, die muss man anpassen, überarbeiten, auch in Zusammenarbeit mit dem Ausland, dann klar ist, eine Finanzkrise, die gehört quasi zum Finanzsystem dazu. Das sagt auch der Wirtschaftshistoriker, der Tobias Straumann.
Also für mich ist die Lehre ganz klar, dass es wieder eine Finanzkrise geben kann. Das internationale Bankensystem ist nicht sicher. Und zweitens braucht man einen einfachen Plan. Und ich habe kein Problem, wenn der Staat einspringt. Er muss einfach Bedingungen stellen, damit er keinen Verlust macht. Und was man sich könnte überlegen, dass man eine Art Versicherungslösung stärkt, dass eben die Banken mehr einzahlen müssen. Jetzt nicht nur noch die Einlagenversicherung, sondern eben auch so eine Art Verlustabsicherung. Die Eidgenossenschaft hat jetzt 9 Milliarden dazu gesagt, wenn die UBS mehr als 5 Milliarden Verlust hat mit dieser Integration von der CS. So etwas finde ich natürlich nicht zulässig. Da könnte man einen Fonds öffnen, wo man sagt, das brauchen wir genau für solche Sachen. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber ich glaube nicht, dass man den Staat rausbringt. Mhm. Und das ist doch die wichtigste Lehre aus dem Scheitern von Too Big to Fail. Man bringt den Staat als letzten Garant in einer Krise bringt man nicht raus. Das finde ich problematisch, dass man jetzt wieder sieht, in der politischen Diskussion, dass man sagt, jetzt müssen wir es halt so machen, dass der Staat wirklich nicht mehr sein muss. Und meine Meinung ist, ich würde genau das Gegenteil machen. Ich würde jetzt einfach sagen, das ist keine implizite Staatsgarantie, das ist eine explizite Staatsgarantie. Die muss abgeholt werden. Wir müssen irgendwie schauen, dass wenn man wieder in so eine Situation kommt, dass man sehr schnell könnte Notbremse ziehen und nicht eben so eine Feuerwehrübung brauchen wie im März 2023. Und einfach ehrlich sein, wir brauchen den Staat wieder. Ein Bankensystem ist halt so, und ich komme halt immer mit der Feuerversicherung. Ich meine, wir haben strenge Auflagen für Gebäude, oder, dass ein Feuer unwahrscheinlich ist. Wir haben Gebäudeversicherung, wir haben Feuerversicherung. Aber es gibt immer, dass ab und zu kommt gleich ein Feuer. Vor allem die Feuerwehr. Und das stört jetzt auch niemand, dass die Feuerwehr kommt, wenn es dann brennt. Und die Feuerwehr ist ja darauf trainiert, dass sie sofort kommt. Sie wartet ja nicht, bis das Haus wirklich brennt, um sicher zu sein, dass sie jetzt eingreifen muss.
Wie gross ist denn die Gefahr, dass der Staat jetzt vielleicht schon in ein paar Jahren bei der UBS für die Finanzfeuerwehr spielen muss?
Das ist total möglich. Also ich würde jetzt nicht sagen wahrscheinlich, aber es ist sehr gut möglich. Also erstens haben wir eine laufende, so eine latente Bankenkrise. Es ist nicht voll ausgebrochen, man sieht überall, lottert es ein bisschen. Und eben, wenn man ein bisschen längerfristig schaut, wir haben quasi alle 10 Jahre haben wir eine Feuerwehrübung seit den 90er Jahren, seit der Liberalisierung und der Globalisierung des Finanzsystems. Und das ist eine Tatsache.
Also alle 10 Jahre Finanzkrise im
internationalen System. Das ist möglich. Oder? Man weiss ja nie, wo es anfängt, wer es betrifft, wie heftig das wird. Aber das ist prinzipiell instabil und kann immer wieder durch so einen Ansteckungsprozess ganz in eine gefährliche Lage kommen.
Also, dass wieder mal eine grössere Bank scheitert, das lässt sich nicht ausschliessen. Aber man muss, wie wir gehört haben, Sicherheiten und Mechanismen einrichten, um das Risiko abfedern.
Genau, und ich glaube, was auch noch wichtig ist, für die Aufarbeitung von dem CS-Untergang ist sicher mal die Parlamentarische Untersuchungskommission, die also quasi die Fakten auf den Tisch legen sollte, was ist wirklich schiefgegangen. Dann muss man auch die Rolle von der FINMA, der Finanzmarktaufsicht, beleuchten, von der Nationalbank, weil viele Leute haben das Gefühl, die hätten viel zu spät etwas unternommen. Eigentlich seit dem letzten Herbst war klar, dass mit Credit Suisse, das kann nicht gut gehen. Da muss man etwas dagegen unternehmen, muss man versuchen, früher einzugreifen.
Also, es gibt einen Haufen Ansätze. Wie die dann umgesetzt werden, das sehen wir in der Zukunft. Für heute danke für deine Expertise, Christian aus der BKW Wirtschaftsredaktion.
Ja, vielen Dank an dir, Daniel. Es hat grossen Spass gemacht, mit dir über das nicht ganz einfache Thema Banken und Untergang von der Credit Suisse zu reden. Mhm. Tschüss, sagen für heute der Christian Kolbe
und der Daniel Fanslau.